Tantal und Wolfram, sagt Vater, werden uns besonders reich machen. Wir sitzen zu dritt am Tisch im Keller. Vater dreht die Platinen und Prozessoren zwischen den Fingern. Die größte Ladung ist es, die wir heute in unserem Anhänger mitgebracht haben, aus einem der Dörfer in der Ebene. Wir sind die besten Unternehmer der westlichen Hemisphäre. Niemand hat je so schnell einen robusten in Anthrazit auseinandergenommen. Wie er wohl früher unter einem Schreibtisch gesummt hat, gerauscht, seine Arbeit getan. Berti und ich hebeln die Kontakte von den Plättchen. Bis Mutter uns von oben zum Abendessen ruft, schichten wir die Wolframfolien auf ein Häufchen, die Kobaltfolien auf ein anderes. Die Kobaltfolien knistern am schönsten. Später in der Küche gibt Mutter mir einen Kuss auf die Stirn und sagt, meine große Tochter. Dann essen wir Mutters Lasagne mit gedünsteten Karotten. Vater erzählt von unserem Bauernhof in Neuseeland. Er sagt, Schafe sind ganz ruhige Tiere, sie können den Regen vorhersagen, es wird euch gefallen. Wie tun die Schafe das? Fragt Berti. Das weiß niemand, sagt Vater. Berti rechnet uns vor, wie viel Klimpergeld wir bald haben werden, aufgrund unseres Unternehmertums, und dass es noch viel mehr sein wird als derzeit, weshalb unser Aufbruch nun endlich nah ist. Mutter legt ihm die Hand ins Haar, dann heißt es, waschen, pinkeln, Küsse abliefern. Ich bin noch gar nicht müde, ruft Berti und will wieder in den Keller steigen. Schlafenszeit, sagt Vater. Früh am Morgen nimmt Mutter uns zu Dr. Hagel. Er leuchtet Berti ins Ohr und mir in den Mund. Unter seinem Schreibtisch summt ein Robuster in Anthrazit, vierfach lebendig. Im Edeka in Schönau kauft Mutter uns ein Rosinenbrötchen, dann probieren wir Stiefel und Jacken für den nächsten Winter an. Diesmal unser letzter Winter hier, hat Vater gesagt. Mutter legt unser Klimpergeld auf die Theke, die Frau an der Kasse verdreht die Augen, Mutter lächelt uns zu. Auf dem Hof zurück packt Vater die Kabelrollen in den Kofferraum unseres grünen Mercedes. Der Mercedes hat früher Opa gehört, er ist grün wie die Berge in Neuseeland. Sind die Berge in Neuseeland anders grün als bei uns im Schwarzwald? Fragt Berti. Ganz anders, sagt Vater. Die Sitzbezüge hat Opa aus Schafsfellen genäht. Weil Sommer ist, schwitze ich darauf, die Unterseiten meiner Schenkel jucken, es riecht nach Stall und ich fühle mich dick. Vater hat die Listen vor mir auf der Ablage eingeklemmt. Darf ich auch mal Assistent sein? Fragt Berti von hinten. Du bist unser Spezial, sagt Vater. Deine Schwester ist die beste Assistentin, die wir je hatten. Eine blöde Assistentin, ruft Berti. Und Blut kommt ja da unten auch raus, eine Schweinerei. Die Frau an der Tankstellenkasse in Schönau fragt uns, ob wir die Kinder vom Elmar Rehm sind, aus Utzenfeld. Und warum Berti ein Arm fehlt. Und ob wir nicht in der Schule sein sollten. Mein Arm fehlt, weil ein Unternehmen seine Opfer fordert, sagt Berti. Und in der Schule lernt man nichts, was fürs echte Leben taugt. Danach besuchen wir das Paradies am Stadtrand. Wir laden den Anhänger aus und Vater geht ins Büro hoch, um unser Klimpergeld zu holen. Dann gibt er uns eine Führung, damit wir sehen, wofür unser Unternehmertum gut ist. Hier im Paradies ist eine russische Rakete Marke Sojus 19 abgestürzt. Ihr seht ihre Innereien, Magnetspulen, Anlass für Sprödung von Stahl. Er führt uns durch die Gänge. Passt auf, wo ihr hintretet. Quarzglas kann in eurem Körper jahrelang wandern, aber euer Herz findet es irgendwann doch. Warum man hier Türme aus alten Kühlschränken baut, fragt Berti. Alte Kühlschränke sind ausgezeichnetes Turmbaumaterial, sagt Vater, und kombiniert mit Halogenglühdrähten und den Motoren von Rasterelektronenmikroskopen werden sie zu Raumschiffen. Ihr seht also, dass wir die Zukunft mitgestalten. Am Ende der Führung schenkt der Mann mit den Öllappenhänden im Häuschen am Paradiesausgang uns je einen Anhänger aus Quarzglas, in dem ein Tropfen Molybden grünlich schimmert. Zurück bei Titisee erzählt Vater von seiner ehemaligen Arbeit. Ich war sogar froh, als die Idioten mich nicht mehr wollten. lieber der eigene Unternehmerchef sein. Und außerdem ein Gestank wie im Magen eines Drachen. Ich habe in diesem Magen in einem einzigen Moment der Umschichtung einen Sportschuh, ein Sofa, einen Tennisschläger, ein Fahrrad und einen Fernseher gesehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Werfen die Leute die Dinge weg, weil sie wissen, dass wir aus ihnen das Beste wieder rausholen werden? Fragt Bertie. Sie wollen sie nicht mehr, sagt Vater. Sogar den Fernseher? Sagt Bertie. Gerade den Fernseher, du winzige Dummheit, sage ich. Du bist eine Dummheit, sagt Bertie. Lipa schaut nachts in ihrem Zimmer Filme mit nackten Männern. Das stimmt nicht, sage ich, drehe mich um und gebe ihm einen Stoß gegen die Brust, dass er in seinen Sitz zurückfällt. Bei einer Pause in der Wutachschlucht liegen wir auf den warmen Steinen. Wie denn so ein Fluss so viel Quatsch erzählt, sagt Bertie. Dann springt er auf und zeigt auf ein Fahrrad aus zwei Libellen, das durch die Luft strampelt. Esst eure Wurstbrote, sagt Vater. Er ist mit seinem Brot fertig, raucht eine vergiftete und hängt ein Bein ins Wasser. Warum ist der Schwarzwald so hoch, fragt Bertie. Die Bauern haben früher Hüte getragen, sagt Vater, damit der Schwarzwald ihnen nicht von oben in die Köpfe schauen und die Gedanken stehlen kann. Gibt es in Neuseeland auch einen Schwarzwald, fragt Bertie. Den Schwarzwald gibt es nur hier, sagt Vater. Schade, sagt Bertie, und er sieht traurig aus, wie er hochblickt zu den Baumwipfeln am Hang über uns. So, vielleicht mache ich hier kurz mal Pause.
Das ist ja nur eine Sprache, die, wie uns vielleicht zu erkennen ist, nicht inspiriert ist an Ratgeberliteratur. Man könnte ja, wenn man sozusagen das hört, theoretisch denken, oh Gott, das wird ganz furchtbar peinlich, diese Unternehmersprache, die adaptieren und dann noch ein 13-jähriges Mädchen, was das sagen soll. Und das ist aber nicht so. Also es klingt vollkommen authentisch und gerade diese Begriffe, die immer auch so ein bisschen neben dem liegen, was sie eigentlich bedeuten, verstärken sozusagen diesen Effekt eher noch. Wie haben Sie sozusagen diese Sprache entwickelt für das Buch?
Also ich muss sagen, ich gehe wahrscheinlich von einer anderen Seite heran. Ich habe tatsächlich eigentlich erstmal überhaupt nichts in dem Bereich gelesen, sondern ich habe angefangen zu schreiben und so in meinen Schreibübungen waren plötzlich diese Figuren da und es war dieser Ton des Mädchens da und es war dieser sozusagen, nicht parodierte, aber so dieser in Schräglage geratene Unternehmerjargon, den sie so die ganze Zeit so wie eine Pressesprecherin eines Unternehmens propagandiert irgendwie, so vor sich hin propagandiert. Und ich glaube, es funktioniert bei mir eher so, dass ich das irgendwann alles gelesen habe, indem ich Zeitungen gelesen habe, indem ich sozusagen die Welt, wie sie um mich ist, irgendwie wahrgenommen habe. Und das hat sich irgendwie sedimentiert in mir. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe zu schreiben und wo plötzlich fast wie sozusagen von alleine diese Figuren da waren, ist etwas aus mir wie an die Oberfläche gekommen. Und ich kann deswegen gar nicht genau sagen, wo habe ich das gefunden, wie habe ich das sozusagen dann irgendwie bearbeitet. Ich habe zwar dann schon im Nachhinein ein bisschen recherchiert, aber nur eher, um zu gucken, stimmt irgendwo was noch nicht so ganz, aber nicht beim Schaffensprozess selber.
In Schräglage geratener Unternehmerjargon, sagen Sie, das ist ja interessant. Also in der Tat, es ist sozusagen, es klingt so propagandistisch, so ein bisschen wie FDP-Jargon sozusagen. Also man ist eigentlich, es ist eine Scheißsituation und man beschönigt die, indem man diesen von freiem Unternehmertum und Freiheit redet. Auf der anderen Seite war ich mir dann doch irgendwann an manchen Stellen nicht mehr ganz so sicher, ob es wirklich so ist. Also die glauben ja irgendwie selber dran. Es kam an dieser Stelle, die Sie gelesen haben, dran auch vor, dass er ja mal einen Job hatte, den er nicht mehr hat. Also sozusagen, inwieweit ist da tatsächlich und auch in dieser Abgrenzung zu den Kindern, die in die Schule gehen, die dann Arbeitslose genannt werden und so weiter. Also inwieweit ist in diesem Leben, das die führen, dieses Element von Freiheit tatsächlich auch drin oder ist das nur Illusion?
Also Sie leben ja im Prinzip am Rande der Gesellschaft, also sowohl örtlich, könnte man sagen, als auch von Ihrer Tätigkeit her und auch von Ihrem sozialen Status her. Und oberflächlich gesehen haben Sie natürlich eine große Freiheit. Sie fahren mit Ihrem Mercedes, wohin Sie wollen. Sie brechen in Fabriken ein. Sie sind sozusagen freie Unternehmer, keinem Chef verpflichtet. Der Vater nennt sich selber Unternehmerchef. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die materiellen Bedingungen, denen Sie ausgeliefert sind, Sie durchaus knechten. Also es ist eigentlich eine große Unfreiheit, die aber erträglich gemacht wird durch eine Art Religion an freies Unternehmen, also durch freie, also Religion von freiem Unternehmertum oder so, wie man das nennen mag. Insofern der Roman, der ganze Text handelt ja davon, wie dieses Mädchen versucht auszubrechen. Sie lernt nämlich einen Jungen kennen und in den verliebt sie sich, und der bietet ihr eine scheinbare Alternative, die
irgendwo hinter den Vogesen liegt,
genau,
wie es immer heißt.
Er hat ein Buch gefunden irgendwo und hält es, also es ist im Grunde genommen, es ist eine Anleitung für ein Computerspiel, aber er hält es für die Realität und er denkt, dort und dort kann man ein freies Leben führen in der Natur und so weiter. Und sie glaubt es und sie will da mitkommen, und dann passieren aber bestimmte Dinge, also dem Unternehmen geht es plötzlich schlechter, und dann kommt erst der ganze Konflikt in Gang. Also dieses, wir sind zwar frei, aber wie frei sind wir, also wie frei ist das Mädchen eigentlich wirklich? Insofern, man kann es nicht beantworten, sie sind frei, sie sind nicht frei, sondern das Spannungsverhältnis ist sozusagen das Entscheidende.
Ja. Es bleibt ja auch deshalb ein bisschen in der Schwebe, weil man gar nicht so genau weiß, in was für einer Gesellschaft die sich da eigentlich befinden. Ich habe es schon angedeutet, es ist irgendwie in einer unklaren Zukunft. Es werden sozusagen zum Zustand der Gesellschaft drumherum gibt es immer so Andeutungen. Also das heißt zum Beispiel über Bad Krozingen, dieses Städtchen südlich von Freiburg, das sei vor vielen Jahren verlassen worden von den Menschen. Von Rottweil ist einmal die Rede, dass das eine Ruine sei. Also in welcher Zukunft nehme ich mal an, ist das angesiedelt?
Also es ist für mich, und das finde ich immer das Schöne an Literatur, ist sozusagen ein dritter Weg. Und in dem Fall bezieht sich das für mich zumindest eben auf die Zeit, weil ich muss sagen, es hat Elemente eines Zukunftsromans, aber es hat auch genauso Elemente eines Gegenwartsromans. Also wenn ich zum Beispiel nach Indien oder in irgendwo in Afrika, in ärmere Regionen blicke, dann sehe ich heute schon Kinder und Familien, die so leben. Aber natürlich stimmt es, dass der heutige Schwarzwald, also wenn man den Roman jetzt wirklich wörtlich nehmen würde, dann würde man das im heutigen Schwarzwald nicht finden. Das heißt, es muss in einem Schwarzwald spielen, wo etwas passiert ist. Aber diese postkapitalistischen Elemente, die erkenne ich durchaus auch in unserer Gesellschaft schon heute. Also das Problem zum Beispiel der Ressourcenknappheit in Bezug auf viele seltene Erden und viele seltene Metalle, das ist ja nichts an den Haaren herbeigezogen. Das ist nicht etwas, was in 30, 40 Jahren auf uns zukommt, sondern das ist schon jetzt ein hart umkämpfter Markt. Und insofern muss man, lese ich persönlich den Roman eher wie eine Parabel auf unser Heute. Und ich habe nicht das Bedürfnis sozusagen zu entscheiden, es spielt 2025, es spielt 2050, sondern für mich ist das die Realität innerhalb des Textes ist das Entscheidende.